Herzlich willkommen im Mai und zur neuen Folge vom katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Kathi Geiger und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Das ist heute Maria Kubin. Sie war römisch-katholisch, ist altkatholisch, lebt in Österreich, wo sie jetzt die erste Bischöfin der Altkatholiken und Altkatholikinnen geworden ist.
Eigentlich ist es mein ganzes Leben so gewesen, dass ich da in mir gespürt habe, dass ich da wohin will und ich habe es nie gefunden. Lange Zeit habe ich eben gar nicht gewusst, dass es in der altkatholischen Kirche überhaupt möglich ist. Aber irgendwo hat es immer ein Drängen und ein Sehnen in mir gegeben.
Jetzt wurde sie von einer Synode gewählt. Ein weiterer Pfarrer und ein weiterer Vikar hatten vorher aus persönlichen Gründen ihre Kandidatur zurückgezogen. Und ihr haben die fast 9000 altkatholischen Gläubigen in Österreich das zugetraut. Freut sich Bischöfin Kubin auch sehr drüber und ist ohnehin gerne Priesterin.
Jedes Mal, wenn ich den Altarraum betrete, dann habe ich das Gefühl, da gehöre ich hin, das ist der Ort meiner Berufung, da will ich sein und da fühle ich mich einfach auch wirklich zu Hause.
Damit hat die altkatholische Kirche in Österreich übrigens zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine Bischöfin. Maria Kubin ist 58 Jahre alt, Psychotherapeutin, Theologin und Mutter und erzählt uns, wie sie das alles unter eine Mitra kriegt. Ich darf mich heute unterhalten mit Maria Kubin. Ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön.
Sie sind die erste Bischöfin der Altkatholiken und Altkatholikinnen in Österreich, ganz frisch gewählt, vor 1,5 Wochen. Wie geht es Ihnen in diesem neuen Amt und mit dieser neuen Aufgabe?
Ich bin immer noch sehr, sehr begeistert und berührt, weil es eine sehr neue Situation natürlich für mich ist und ich jetzt ganz, ganz viel, ganz freundliches Feedback bekommen habe und versuche, alle die Wünsche und Gratulationen persönlich zu beantworten. Und das hat mich schon einiges an Zeit gekostet, aber es macht auch wirklich sehr viel Freude, so viel positives Feedback zu hören, nicht nur für mich persönlich, sondern auch, dass eben eine Frau als Bischöfin gewählt wird, dass das einfach wirklich auch ein Schritt in eine gute Richtung ist, die wir als Kirche brauchen.
Und das war ja auch keine so ganz einfache Wahl. Es gab noch 2 Männer, die kandidiert hatten gegen Sie und kurzfristig dann gesagt haben, wir machen es aus persönlichen Gründen nicht.
Ja, das ist tatsächlich so gewesen. Das war vielleicht, ich hätte es mir anders gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass beide bis zum Schluss da bleiben. Aber manchmal sind die Wege Gottes unvorhersehbar oder oft sind die Wege Gottes unvorhersehbar. Und der Heilige Geist schreibt auf krummen Linien gerade, heißt so schön. Und ich denke, das wird wohl auch was damit zu tun haben. Und letztendlich ist es ja auch nicht um den Wettbewerb gegangen, sondern um die Frage, ob die Kandidaten oder Kandidatin von der Synode für fähig befunden wird oder gebeten wird, die Leitung für eine Zeit zu übernehmen.
Und das ist bei Ihnen offensichtlich der Fall. Jetzt gibt es 12 Kirchengemeinden in Österreich, für die Sie ja verantwortlich sind, und zwar 8.600 Kirchenmitglieder. Wie fühlt sich das an, jetzt deren, ich sag mal, Frontfrau zu sein und auch irgendwie ein bisschen das Sagen zu haben?
Das ist ein bisschen eine zweifache Situation. Auf der einen Seite, das Sagen in der altkatholischen Kirche hat immer das Volk. Und da habe ich als Bischöfin ein bisschen zu folgen. Dort, wo die Synode entscheidet, ist sozusagen auch unser gemeinsamer Weg. Und auf der anderen Seite bin ich persönlich auch sehr daran interessiert, was die einzelnen Menschen zu sagen haben. Also ich bin immer schon in den letzten Jahren auf der Suche gewesen, in vielen Gesprächen mit den Menschen unserer Kirche. Wo wollt ihr hin? Was könnt ihr euch vorstellen? Was braucht ihr? Was könnten wir auch an Angeboten setzen? Und das heißt, da ist meine Aufgabe zu folgen, den Leuten, die mich leiten, und dorthin zu gehen, wo die Leute sind. Aber natürlich umgekehrt braucht es auch eine Frontfrau, die dann sagt, okay, und jetzt machen wir das und jetzt gehen wir. Und jetzt sind wir in diese Richtung einmal unterwegs. Ich bin ja auch Mutter und Oma und habe da natürlich die Erfahrung gemacht, dass es manchmal auch jemanden braucht, die sagt so, und jetzt packen wir uns zusammen und jetzt machen wir einen Ausflug. Und nicht alle gehen immer gleich gerne mit, aber am Schluss ist es dann doch immer schön. Und also manchmal muss man vorgehen und gleichzeitig folgen.
Wohin wollen Sie vorgehen? Also in welche Richtung haben Sie schon konkretere Pläne, die Sie auch jetzt mit in Ihre Amtszeit nehmen, wenn nicht gerade das Volk sagt, was Sie sich wünschen?
Also erstens einmal kennen Sie die Altkatholikinnen schlecht. Die sagen immer, was sie sich wünschen. Und es ist ein bisschen so wie ein Haufen, der ständig in alle möglichen Richtungen unterwegs sein möchte, weil es sehr, sehr viele Ideen gibt. Und meine Richtung ist eigentlich im Grunde genommen dorthin, dass Menschen sich verstanden fühlen und gehört fühlen und gesehen und getragen fühlen. Und zwar vordergründig vielleicht von Kirche und Kirchengemeinschaft. Und hintergründig oder dann wieder vordergründig auch vom Gott und von der göttlichen Liebe umgeben. Und dass ich überzeugt bin, dass wenn Menschen sich einfach wohlfühlen, dass sie dann auch sich wieder einsetzen werden. Mein Wahlspruch ist immer oder mein Leitspruch ist immer, dass möglichst alle gut leben sollen dürfen. Und ich hoffe, dass sich die Menschen auch dafür einsetzen, wenn sie sich geschätzt und getragen und geliebt fühlen.
Sie haben schon davon gesprochen, dass Sie auch Mutter sind. Jetzt muss man das natürlich genauso auch einen Mann fragen. In diesem Fall jetzt aber würde ich es trotzdem auch von Ihnen gerne wissen. Wie kriegen Sie das alles unter einen Hut? Sie sind Psychotherapeutin in Ihrem, ja, ich sag mal, echten Leben, in Ihrem Beruf. Und Sie sind jetzt Bischöfin. Sie sind Mutter. Es sind viele Aufgaben, die da zu managen sind.
Ja, stimmt. Die Frage ist, wie kriege ich das alles unter eine Mitra, ist eine gute Frage. Und das werde ich sehen. Aber im Grunde genommen ist es ja auch, das ist nichts Neues für mich. Ich war immer schon Mutter, ich war immer berufstätig, ich habe immer schon auch mich für die Kirche engagiert. Und ja, natürlich ist es ein Tanzen auf verschiedenen Hochzeiten an. Und die Weisheit, die ich hoffentlich im Laufe der Zeit immer mehr gewinnen werde, ist, dass ich nicht zu lange auf den verschiedenen Hochzeiten bleibe, sondern auch wieder gehen kann. Das ist eigentlich mehr eine Frage des sich bescheiden Könnens und sagen, jetzt ist auch wieder gut zu gehen.
Seit 20 Jahren ist es in der altkatholischen Kirche möglich, Priesterin zu werden, also auch als Frau der Berufung zu folgen, anders als jetzt in der römisch-katholischen Kirche beispielsweise. Haben Sie schon immer dieses Gefühl gehabt, das möchte ich werden? Ist das Ihre Berufung? Ist das schon lange so?
Ja, das ist schon lange so. Eigentlich ist es mein ganzes Leben so gewesen, dass ich da in mir gespürt habe, dass ich da wohin will. Und ich habe es nie gefunden. Ich habe lange nicht gewusst, dass es das überhaupt gibt. Aber irgendwo hat es immer ein Drängen und ein Sehnen in mir gegeben, dass ich da noch weiter möchte und noch etwas machen möchte. Lange Zeit habe ich eben gar nicht gewusst, dass es in der altkatholischen Kirche überhaupt möglich ist. Und seit 25 Jahren gibt es bei uns die Weihe der Frauen auch. Und wie ich dann davon erfahren habe, dass es in der altkatholischen Kirche möglich ist, dann war das wie so ein, das hat mich tief ins Herz getroffen. Das war wirklich wie so ein, fast ein Erweckungsberufungserlebnis noch einmal, weil ich gedacht habe, und das geht. Und das kann ich wirklich leben. Und das ist total schön. Und jedes Mal, wenn ich den Altarraum betrete, dann habe ich das Gefühl, da gehöre ich hin. Das ist der Ort meiner Berufung. Da will ich sein. Und da fühle ich mich einfach auch wirklich zu Hause.
Dafür haben Sie jetzt ja auch noch Theologie studiert, neben Ihrer psychotherapeutischen Arbeit, und sind aber ja nicht schon immer auch Altkatholikin gewesen, sondern vorher ja römisch-katholisch. Wie hat sich das angefühlt für Sie, vielleicht auch für diese Berufung, um sie ausleben und ausüben zu können, dann jetzt letztendlich zu konvertieren?
Also zuerst einmal war ich römisch-katholisch und jetzt bin ich altkatholisch. Beides ist katholisch und das ist auch wichtig, weil nämlich, wie ich in der römisch-katholischen Kirche gewesen bin, habe ich mich nicht so ganz wohl gefühlt mit den Strukturen, auch mit den Möglichkeiten, die ich hatte oder mit den nicht vorhandenen Möglichkeiten. Dann war ich auch eine Zeit lang auf der Suche, auch bei der evangelischen Kirche. Aber es ist mir wichtig, dass es eine katholische Kirche ist, weil da fühle ich mich halt einfach zu Hause. Das ist die Art zu feiern, wie ich feiern möchte, mit den Sakramenten und mit der Art des Gottesdienstes, wie ich ihn brauche oder wie ich ihn mir wünsche. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass es beides katholisch ist. Und letztendlich habe ich nicht für die Berufung die Kirche gewechselt oder die Konfession gewechselt, sondern weil ich diese Kirche an sich gut gefunden habe. Ich habe 2008 bin ich konvertiert zur altkatholischen Kirche und erst 2015 habe ich mit dem Studium begonnen, der Theologiestudium begonnen, das notwendig war für die Priesterinweihe. Es war schon so die Sehnsucht da, aber konvertiert bin ich hauptsächlich deswegen, weil ich gefunden habe, das sind die Werte, das sind genau die Werte, die ich auch vertreten mag und für die ich auch gerne mich einsetzen mag. Und dass ich dann auch noch meine Berufung leben darf, das ist sozusagen eine zweite Spur. Und dass ich meine Berufung bis hin zur Bischöfin leben darf, das ist eine besondere Freude für mich.
Hätten Sie sich nicht erträumen lassen?
Na, das hätte ich mir nicht erträumen lassen.
Jetzt ist es soweit. Also an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. Es ist aber trotzdem ja irgendwie ein bisschen das Gefühl da, naja gut, die römisch-katholische Kirche kriegt es nicht hin, ist noch nicht so weit oder wie auch immer. Denken Sie, da müsste man sich von den Altkatholikinnen und Altkatholiken was abgucken?
Natürlich, ich bin überzeugt, dass sich einige Kirchen bei uns was abschauen können. Aber mir ist auch bewusst, dass eine kleine Kirche wie die österreichische altkatholische Kirche, die eine Landeskirche ist, andere Leichtigkeit und Wendigkeit natürlich auch hat als eine Kirche, die sich als eine gesamt, eine weltumspannende Kirche sieht. Dass wir dann natürlich wendiger sind mit unserer kleinen Kirche als eine Weltkirche, ist vollkommen klar. Ja. Dass sich trotzdem die anderen Kirchen mal was abschauen können und sagen, ah, die leben da was, was für uns auch richtungsweisend oder inspirierend sein kann, das hoffe ich, weil ich glaube, letztendlich geht es ja nicht darum, wo wir uns voneinander unterscheiden, sondern was wir voneinander lernen können. Und ich persönlich bin eine Frau, die immer ständig auf der Suche ist nach Ideen und wann immer eine Idee irgendwo aufpoppt, überlege ich mir, ob ich die nicht auch verwenden könnte. Also ich lasse mich gerne fremd bestäuben sozusagen. Und es gibt auch die sehr berechtigte Geschichte, dass was auch immer man mir erzählt, entweder in der nächsten Psychotherapie oder in der nächsten Predigt auftauchen wird, weil ich das halt immer, weil ich da sehr aktiv und sehr wachsam bin und alles höre. Es war auch gestern am Abend, hat jemand was erzählt und ich habe mir gedacht, ah super, das könnte ich eigentlich verwenden. Und jetzt verwende ich es halt nicht nur für meine Predigten oder meine Psychotherapie, sondern halt, denke ich mal, auch könnte man da nicht gleich ein Bistumsprojekt draus machen.
Also irgendwie fügt sich bei Ihnen im Leben alles so ein bisschen zusammen, würde ich mal sagen. Wenn man eine neue Stelle, einen neuen Job anfängt, vor allem im Vorstellungsgespräch, wird man gefragt, wo sehen Sie sich in 10 Jahren? Wo sehen Sie jetzt als neue Bischöfin die altkatholische Kirche in 10 Jahren?
Meine Hoffnung ist, dass ich dadurch, dass ich hoffe, dass Menschen sich persönlich angesprochen und gehalten und getragen fühlen, meine Aufforderung ist, jeder von uns rettet einen Menschen oder ein Tier oder eine Pflanze oder ein Projekt. Jeder nimmt sich eine einzige Sache vor und schaut, dass diese eine Sache mit dem gleichen Herz, Blut und mit der gleichen Liebe angeht, wie sie selber sich geliebt und geschätzt fühlt. Dann haben wir doppelt so viele Menschen angesprochen oder Projekte durchgeführt, wie wir sind. Also dann, ich glaube nicht, dass es in die Richtung geht, es müssen mehr Leute sein in unserer Kirche, sondern unsere Kirche soll für die Menschen in ihrer Existenz relevant sein. Und es geht nicht ums Glauben und es geht nicht um Dogmen und es geht nicht um irgendwelche formalen Strukturen, sondern es geht darum, dass Menschen sich wirklich angesprochen fühlen und sich für die Welt einsetzen. Weil das braucht die Welt ganz dringend für den Frieden, für Solidarität, für die Umwelt, für was auch immer. Es geht nicht darum, wir dürfen als Kirche nicht denken, dass wir so wichtig sind für uns selber, sondern dass wir für die Welt wichtig sind und dass es nicht um die Frage geht, ob ich im Gottesdienst jetzt hier oder dort stehe oder sitze oder Amen sage oder nicht Amen sage, sondern dass es wirklich darum geht, dass wir für die Welt eine Bereicherung sind, weil das ist das, was Gott für uns will, dass Gott will, dass die Menschen gut leben und nicht, dass sie an der richtigen Stelle Amen sagen. Das ist schön, es braucht eine Kirche, braucht natürlich auch ihre Verwaltung und ihre Strukturen, das ist überhaupt keine Frage. Das ist also, ich mache das nicht schlecht, nur wenn es immer nur um Kircheninterner geht und man dann vergisst, dass man eigentlich für die Welt da ist, dann wäre das Christentum schon mit Jesus ausgestorben. Und zum Glück hat Jesus so nicht gelebt und die Apostel haben es auch irgendwie geschafft, anders zu leben. Und deswegen ist es auch unsere Aufgabe, nicht auf die Kirchenmitgliederzahl zu starren, sondern lieber auf das, was wir für die Welt sein können und für die Menschen sein können.
Ich kenne Ihre Vernetzung nicht. Wie ist die Zusammenarbeit beispielsweise mit den Altkatholikinnen und Altkatholiken in Deutschland? Da sind es um einiges mehr. Sie haben jetzt knapp 9.000 bei sich in Österreich. In Deutschland wird von ungefähr 16.000 gesprochen. Arbeiten Sie zusammen?
Ja, also es gibt einen Zusammenschluss aller altkatholischen Kirchen in der sogenannten Utrechter Union. Und da gibt es natürlich immer wieder gemeinsame Treffen und auch gegenseitige Besuche und Projekte. Und ganz besonders mit der altkatholischen Kirche in Deutschland. Ich habe ja mein Studium auch in Bonn gemacht. Dort gibt es ein altkatholisches Seminar. Dort habe ich meinen Master in altkatholischer Theologie noch gemacht und kenne daher einfach auch persönlich doch relativ viele Leute auch von der Uni in Bonn und war selbst auch das ein oder andere Mal auch in Deutschland, um dann Leute zu treffen. Und jetzt gerade bin ich dabei, mit dem Professor in Bonn einen altkatholischen Lehrgang in Österreich zu entwickeln, sodass wir da auch eine Grundausbildung, eine altkatholische, einführen können. Und da gibt es also sehr intensive und sehr gute Kontakte, vor allem nach Deutschland und in die Schweiz. Das sind halt so die gleiche Sprache sprechen wie wir.
Sicherlich bekommen Sie auch etwas von der Weltsynode römisch-katholischerseits mit, verfolgen das, um zu gucken, wie es mit dem deutschen synodalen Weg weitergeht. Ganz konkret im Mittelpunkt steht die Aufarbeitung von Missbrauchsfällen, die Frage nach der Zukunft der Institution Kirche und genauso auch Frauen in Ämtern. Wir haben es vorhin schon gesagt, Sie würden sich das auch wünschen oder sagen, wir können uns da was abgucken. Mit was für einem Gefühl schauen Sie auf die Weltsynode, die sich jetzt gerade entwickelt? Gerade letzte Woche kam raus, dass bei der Weltsynode auch Frauen Stimmrecht bekommen sollen, also Laien und davon die Hälfte Frauen. Ist das so ein erster Schritt, sagen Sie, na endlich, oder es ist noch gar nicht genug und es müsste noch viel mehr passieren?
Ja und ja. Also wie ich das am Mittwoch gelesen habe, dass da eben jetzt auch die Frauen Stimmrecht bekommen haben, habe ich einen Post bekommen, hat mir jemand geschrieben und sagt, schau, sogar der Papst reagiert auf deine Wahl. Ich schaue auf diese Synode mit einem sehr hoffnungsvollen Blick, aber auch mit einem, sagen wir mal, mit gebremstem Optimismus. Weil ja doch auch sehr viele Gegenstimmen sind und auch aus Rom sehr viele Gegenstimmen kommen. Ich glaube, dass die Idee, die da in diesem synodalen Weg ist, wirklich, wirklich eine sehr gute ist. Und ich fürchte, dass es den Weg allen Römischen nehmen wird, dass es nämlich in einer Schublade landet und letztendlich dann an irgendwelchen, ich sage jetzt einmal, an alten Ewiggestrigen ein bisschen stecken bleibt. Und ich hoffe, dass es nicht so ist. Und deswegen habe ich einen Optimismus, aber nachdem ich schon sehr lange auch auf der Welt bin, ist er ein bisschen gebremst, mein Optimismus, und schaumgebremst. Ich hoffe sehr, weil die Richtung ist eine sehr, sehr gute. Und eigentlich ist unsere Vision ja als altkatholische Kirche, dass eines Tages wir auch gar nicht mehr gebraucht werden, weil dann die römisch-katholische Kirche auch dort ist, wo wir jetzt schon sind, und dann können wir uns wieder gemeinsam die Hand reichen und sagen, jetzt gehen wir wieder gemeinsam weiter. Aber jetzt können wir das einfach noch nicht.
Klingt allerdings auch so ein bisschen nach Resignation oder danach, dass man jetzt nicht zu viel von dem Weltsynodengeschehen in der römisch-katholischen Kirche erwarten sollte, habe ich ein wenig den Eindruck bei Ihnen.
Man sollte alles erwarten. Man sollte niemals aufgeben, alles zu erwarten und alles zu hoffen. Man muss sich nur vielleicht auch darauf vorbereiten, dass nicht alles, was man sich wünscht, auch in Erfüllung geht. Das ist im Leben halt schon mal so. Und das ist natürlich auch bei solchen großen Synoden so. Aber nein, hören Sie nicht auf zu hoffen. Weil wenn Sie nicht mehr daran glauben oder wenn die Leute, die dabei sind, nicht mehr daran glauben, wer soll denn dann daran glauben? Also hoffen wir alles, und ich halte alle Daumen und bete, dass es auch da in eine gute Richtung geht. Man muss nur sich darauf vorbereiten innerlich, dass man nicht ganz am Ziel ankommt, das man sich erhofft hat. Ich hoffe es für die römisch-katholischen Mitglieder und alle Menschen, die römisch-katholisch sind, dass sie ihre Hoffnung da auch ein Stück weit verwirklicht sehen. Ich persönlich brauche es nicht, weil ich habe ja schon sozusagen eine Kirche gefunden, in der das ist. Selbstverständlich ist unsere Kirche auch immer offen für Menschen, die sich in ihrer Kirche nicht mehr weitersehen und die sich denken, ich würde gerne nicht alleine bleiben mit meinem Glauben. Weil wir haben immer wieder die Frage auch, warum kommen die Leute nicht in Scharen zu uns, wenn doch wir so eine gute Kirche haben? Und ich glaube, dass die Antwort die ist, dass viele Menschen einfach aus der Kirche austreten, letztendlich auch, weil sie frustriert sind, weil sie sich denken, okay, Kirche, das ist nichts für mich, das sind eben zu viele Blockaden und zu viele Richtlinien, mit denen ich nicht mich wohlfühle. Und da gehe ich lieber in den Wald beten. Und glauben kann ich auch für mich alleine. Und da würde ich sagen, das ist schade, weil wir haben alle in der Pandemiezeit gelernt, dass es einen großen Unterschied macht, ob ich alleine Musik höre zu Hause oder einen Film anschaue, oder ob ich in einem Konzert stehe und links und rechts von mir springen alle und singen mit und tun ihre Lichter hin und her schwenken. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Und es ist zwar die gleiche Musik, aber es ist ein ganz anderes Gefühl. Und so ist es auch, wenn man alleine irgendwo im Wald ist und betet, wenn man es denn tut, ja, oder ob man in einer Kirchengemeinschaft ist. Und deswegen hoffe ich sehr, dass alle Menschen nicht einfach nur austreten und frustriert sind, sondern vielleicht auch, wenn sie sagen, in meiner Kirche geht es gerade nicht weiter, dass sie dann weitersuchen in einer anderen Kirche. Und man sollte niemals aufhören, auf die eigene Berufung und auf das eigene Herz zu hören, weil das weiß eigentlich, wo es hin will. Man muss halt nur ein bisschen suchen. Und das wäre schön, wenn Menschen einfach einen Platz haben und nicht einfach frustriert weggehen, sondern einen Platz finden, wo sie ihren Glauben wieder ein Zuhause geben können.
Gerade wenn es eine Weltkirche ist, was ja immer wieder das Argument dafür ist, dass es schwierig wird, alle Vorstellungen zusammenzuführen. Wir sind aber schon bei dem guten Stichwort. Unsere allerletzte Frage im Podcast ist ja immer, wie Sie wissen, Bischöfin Kubin, was bringt Ihnen Hoffnung?
Mir bringt Hoffnung, dass ich weiß, wie Menschen funktionieren und dass ich weiß, dass Menschen, wenn sie sich geliebt fühlen, einfach auch selbst wieder sich für das gute Leben einsetzen. Das ist eine Erfahrung, die ich persönlich immer wieder gemacht habe, die ich in der Psychotherapie immer wieder gemacht habe und auch in der Kirche wieder gemacht habe. Und dann weiß ich natürlich, dass wir nicht alleine sind auf dieser Welt, dass Gott da auch da ist und er oder sie immer auf der Seite von all denen ist, die an das gute Leben glauben. Und darauf kann ich mich ganz fest verlassen.
Danke, dass wir darüber sprechen konnten.
Dankeschön.
Ich kann euch heute die Folge 152 vom Himmelklar-Podcast im Anschluss empfehlen, wenn ihr mal ein paar zurückgeht. Da hat Renato Schlegelmilch mit Anja Goller gesprochen, die zwar auch römisch-katholisch aufgewachsen ist, aber mittlerweile Generalvikarin bei den deutschen Altkatholikinnen und Altkatholiken ist. Da wird auch erklärt, was die Unterschiede nochmal sind zwischen altkatholisch und römisch-katholisch, überschneidet sich nämlich in fast allem außer Frauenweihe und Zölibat. Also Folge 152, da hört ihr noch mehr über die Priesterin mit Mann und Kindern. Ansonsten guckt mal auf himmelklar.de vorbei mit allen Himmelklar-Gesprächen. Findet ihr auch auf allen anderen Podcast-Plattformen. Ich bin Katharina Geiger. Macht's gut!